Der Wochenspruch, den wir für diese Woche, den wir gehört haben, hieß: Herr, wir liegen mit unserem Gebet vor dir. Und in der heutigen Predigt soll es auch um das Beten gehen. Dabei reicht es mir natürlich nicht zu sagen, dass wir beten wollen oder beten sollen. Es geht auch um die Frage, warum wir beten und wozu und wofür. Das sind ja wichtige Fragen, sowohl für das persönliche Gebet als auch für unser öffentliches Gebet in der Gemeinde. Dabei wollen wir heute hören auf Worte, die der Apostel Paulus an seinen Mitarbeiter Timotheus geschrieben hat. Paulus war ja wie ein geistlicher Vater, eine Art Mentor für Timotheus. Darüber haben wir auch am letzten Donnerstag in der Faszination Bibel nachgedacht, bei unserem Treffen. Timotheus war ja zunächst der Begleiter des Paulus auf seinen Missionsreisen und wurde später von ihm als Gemeindeleiter in der Stadt Ephesus, in der römischen Provinz Kleinasien, das liegt in der heutigen Türkei, eingesetzt. Und Paulus hat dann versucht, in seinem Brief an ihn, den Timotheus zu ermutigen, ihn zu begleiten, ihn aufzubauen, ihn zu trösten, ihn herauszufordern, zu unterstützen und zu korrigieren. Und er hat ihm dazu auch ganz konkrete Anweisungen oder Empfehlungen für seine Aufgabe in Ephesus gegeben. Und unter anderem hat er auch etwas über das Gebet geschrieben. Und das wollen wir heute hören. Ich lese aus 1. Timotheus 2, die Verse 1 bis 4. Paulus schreibt an Timotheus: Sorge vor allem und zuerst dafür, dass die Gemeinde nicht aufhört zu beten. Betet für alle Menschen auf dieser Welt und dankt Gott. Betet besonders für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen, damit wir in Ruhe und Frieden leben können, ehrfürchtig vor Gott und aufrichtig unseren Mitmenschen gegenüber. So soll es sein, und so gefällt es Gott, unserem Retter. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Stellen wir also zuerst die Frage: Warum sollen wir überhaupt beten? Wozu ist das Beten gut? Gelegentlich hört oder liest man ja den Satz: Gott bewegt Gottes Arm. Das ist richtig, aber nicht in jedem Sinn. Wir können fragen: Ist Gott in seinem Handeln davon abhängig, dass die Menschen ihn durch ihr Gebet zu etwas beauftragen, dass er etwas tun soll? Wer das Gebet als ein Mittel versteht, einen trägen Gott dazu bewegen, nun endlich etwas zu tun, der hat den Gott und Vater Jesu Christi nicht richtig erkannt. Der Gott der Bibel ist doch nicht wie ein alter Mann am warmen Ofen, der nur mit Mühe noch dazu gebracht werden kann, einmal etwas anzupacken. Oder Gott ist doch auch nicht einer, der nicht weiß, was im Chaos dieser Welt los ist und wo er anpacken soll, und der jetzt unsere Tipps und Vorschläge bräuchte. So nach dem Motto: Schau mal, Gott, hier ist doch das Problem, da solltest du jetzt etwas machen. Wenn wir etwas darüber nachdenken, dann spüren wir doch, dass Gott ein wissender und handelnder Gott ist und dass sein Wille geschieht, so wie schon Martin Luther in seinem kleinen Katechismus richtig festhält, auch ohne unser Gebet. Gott ist in dem, was er tut, doch nicht abhängig von dem, was wir Menschen von ihm erbitten. Wenn er etwas tun will, dann tut er es. Vor allem beten steht, denke ich, deshalb die Feststellung, dass Gott als Schöpfer und Herr aller Dinge über diese Welt und ihre Geschöpfe verfügt und durch sie handeln kann. Gott ist nicht abwesend, er ist anwesend, er weiß, was er tut, was mit den Dingen in seiner Schöpfung passiert. Er kann die Dinge nach seinem Rat lenken. Was bedeutet das im Blick auf das Gebet? Gott kann das Gebet erhören und darauf frei nach seinem Rat und Willen antworten. Mir scheint das wichtig, zuerst festzuhalten für das Gebet, das ja ein Gespräch mit Gott ist, dass wir mit Gott nicht auf einer Ebene stehen. Er ist Gott und wir sind Menschen. Das ist ein grundlegender Unterschied. Es ist richtig, dass wir zu ihm reden dürfen. Ja, dass er uns dazu einlädt, dass er sich sogar freut, wenn wir es tun und dass er uns immer wieder in seinem Wort dazu auffordert. Aber wir sind nicht eine Art Geschäfts- oder Vertragspartner, Verhandlungspartner für Gott. Wir veranlassen ihn nicht, etwas zu tun. Wir können ihn nicht über ihn verfügen. Wenn wir das also als erstes geklärt haben, dass es beim Beten nicht darum geht, Gott zu sagen, was er tun soll, dann fragen wir weiter, ja, worum geht es dann? Das Gebet ist vor allem ein Ausdruck der Gemeinschaft, die ein gläubiger Mensch mit dem Vater am Himmel hat. Man kann auch sagen, es ist ein Ausdruck des Glaubens und des Vertrauens, die wir dem Vater im Himmel entgegenbringen, indem wir ihn anrufen. Es ist zum Beispiel eine Antwort auf sein Reden. Wenn wir seine Stimme in seinem Wort der Heiligen Schrift gehört haben, dann antworten wir darauf im Gebet, was wir von ihm erkannt haben. Oder wenn wir in Not geraten sind, dann bitten wir ihn um Hilfe. Und damit ist es Ausdruck unseres Vertrauens, dass er uns gut führt, dass er uns helfen kann und schützen will. Es ist Ausdruck unserer Gemeinschaft mit ihm. Und wenn Gott uns mit guten Gaben beschenkt und seine Freude macht oder mit wertvollen Fähigkeiten oder Gütern oder mit Lebenszeit beschenkt, dann beten wir zu ihm, um ihm zu danken. Wir bringen damit zum Ausdruck, dass wir in Gott den Geber aller guten Gabe sehen. Und wenn Gott uns aus unserer Schuld und aus unserer Verlorenheit erlöst, dann loben und preisen wir ihn als den liebenden Gott, als unseren Schöpfer und Erlöser. Mit anderen Worten, ein Mensch, der betet, zeigt dadurch, dass er vor und mit Gott lebt, dass er Gemeinschaft mit Gott hat. Gott führt und leitet uns zum Gebet, um uns auf diese Weise in sein eigenes Handeln mit einzubeziehen und weil er diese persönliche Gemeinschaft mit uns will. Darum also schreibt der Paulus an den Timotheus: Sorge vor allem und zuerst dafür, dass die Gemeinde nicht aufhört zu beten. Vor allen Dingen beten, weil er will, dass die Beziehung der Kinder zu ihrem himmlischen Vater nicht abreißt. Aber das Gebet ist, wie gesagt, kein Instrument oder Mittel, um Gott zu einem Versorgungsautomaten zu reduzieren, der unsere Wünsche erfüllt. Wir sollen einfach beten, weil es uns als Kindern im Verhältnis zum Vater so entspricht. Vielleicht kann das noch eine Geschichte deutlich machen. Eine Frau war in einem Kloster, um zu entspannen und kam dann mit der Ordensschwester über das Gebet ins Gespräch. Sie sagte: Ich fühle zwar, dass mir die ständigen Gebete gut tun, aber was ist das wirklich beten? Ich meine, wir sagen oft das Gleiche. Nützt das überhaupt was? Welchen Nutzen soll es bringen? Fragt die Schwester zurück. Naja, unsicher geworden, sagt sie, irgendwie sind Gebete doch dazu da, dass Gott sie erhört und erfüllt. Die Ordensschwester antwortet darauf: Wir sind so sehr darauf gepolt, immer nach dem Nutzen zu suchen, wir können gar nichts anders. Wir müssen fragen, was bringt mir das? Wem nützt das was? Selbst das Nichtstun hat einen Nutzen, nämlich dass man wieder Kraft sammelt fürs Alltags- und Arbeitsleben. Alles hat einen Nutzen, muss etwas bringen. Und wenn dann das Beten kein messbares Ergebnis zustande bringt, dann nützt es nichts. Sie hält inne, überlegt weiter. Es gibt einen alten Satz, der heißt, die Rose ist ohn warum, sie blüht, weil sie blüht. Sie acht nicht ihrer selbst, fragt nicht, ob man sie sieht. Das ist von Angelus Silensius. Die Frau sieht sie verständnislos an. Was meinen Sie damit? Was hat das denn mit dem Beten zu tun? Na, der Nutzen. Die Rose fragt nicht nach einem Nutzen. Sie blüht einfach, weil es ihre Art ist, weil es ihre Lebensäußerung ist. Und das Gebet ist unsere Art als Christen. Es ist unsere Lebensäußerung. Wir tun es einfach, weil wir Menschen sind und Kinder Gottes und dazu bestimmt, eine Beziehung zu dem lebendigen Gott zu haben, in dessen Bild wir geschaffen wurden. Wir tun es, weil Gott will, dass wir unsere Sehnsüchte, Hoffnungen, Sorgen und Freuden mit ihm teilen. Paulus schreibt am Anfang des Timotheusbriefes, wie das Leben eines Christen aussehen soll, und er kommt dann ganz schnell und als erstes auf das Gebet. Beten, sagt er, ist das Erste. Vor allen Dingen betet. Wer anfängt zu beten, der fängt an zu glauben. Das erste Gebet ist wie der Schrei eines neugeborenen Kindes. Damit beginnt das Leben. Und das Gebet soll das Erste bleiben. Nicht unser Planen, nicht unser Überlegen, unser Tun und Handeln. Wir beten also, bevor wir selbst etwas tun. Deshalb beten wir früh am Morgen. Deshalb beten wir vor einer Arbeit, vor einer Sitzung, vor einer wichtigen Entscheidung, vor einem Gespräch. Und tun wir das nicht, dann ist der Tag schnell vorbei und das Gebet fällt hinten runter. Wir stürzen uns in den Trubel, wir agieren, wir schaffen, ohne innezuhalten, wir suchen den Erfolg und leben ohne die Gemeinschaft mit Gott. Schnell verlieren wir den Überblick, vertauschen die Prioritäten und häufen Sorgen an. Darum sagt Paulus vor allen Dingen, zuallererst betet. Haltet inne, das bewahrt uns auch vor der irrigen Meinung, alles hinge von uns selber ab. Von unserem Fleiß, von unserer Konzentration, von unserem Wollen. So nach dem Motto, wir schaffen das schon. Wer beten lernt und wer betet, der lernt, die Dinge mit Gottes Augen zu sehen. Er lernt, Gott Raum zu lassen zum Handeln. Warum beten wir? Wozu beten wir? Weil es Ausdruck ist unserer innigen Gemeinschaft mit Gott. Kommen wir zur zweiten Frage. Wofür sollen wir beten? Paulus schreibt, betet für alle Menschen. Das Wort alle ist in diesen Versen wichtig. Es kommt häufig vor. Beten kann ja eine sehr selbstsüchtige Sache sein. Wir kreisen um uns selbst, um unser Anliegen, unsere Familie, unsere Gemeinde. Das sind oft die Themen unserer Gebete. Als ginge es nur um mich, um die meinen. Und alle anderen gingen mich nichts an. Gott aber will, dass wir im Gebet unsere Augen für unsere Mitmenschen öffnen. Darum fordert er uns ja zur Fürbitte für andere auf. Und wer Gott zu seinem Privatgott macht, der macht ihn zu einem Götzen. Der lebendige Gott ist der Gott dieser Welt und aller ihrer Menschen. Und er ist nicht dafür da, nur für mein persönliches Wohlergehen zu sorgen. Er liebt alle Menschen. Er möchte, dass alle Jesus Christus erkennen und gerettet werden. Jesus ist zur Erlösung aller Menschen am Kreuz gestorben. Er will, dass allen Menschen geholfen werde. Und darum können und sollen wir für alle Menschen beten. Wer am Horizont des Reiches Gottes betet, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden, der wendet sich schon beim Beten dieser Welt zu und all ihren Menschen. Wenn wir jetzt dran denken, wir sollen beten für alle Menschen. Das können ja ziemlich viel sein, alle Menschen. 7 Milliarden gibt es auf der Welt. Heißt das, ich bete, Herr, ich bitte dich heute für 7 Milliarden und für die 170.000, die heute neu dazugeboren werden? Das ist gar nicht gemeint. Für alle Menschen, das meint, wir sollen nicht unterscheiden zwischen Freund und Feind, zwischen den Menschen, denen wir meinen, sie hätten unser Gebet verdient, und denen, die unser Gebet scheinbar nicht brauchen. Deshalb beten wir für verfolgte Christen, aber wir beten auch für ihre Verfolger. Denn Gott will, dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Wir beten für unser Land, aber wir beten auch für andere Länder. Wir beten für Deutsche, aber wir beten auch für Flüchtlinge und Ausländer. Wir drücken damit aus, dass Gott alle Menschen geschaffen hat. Und was alle von Gott geliebt sind. Deshalb beten wir auch für Muslime, für Buddhisten und Atheisten. Alle Menschen. Das sind nicht nur die Rechtgläubigen. Das sind nicht nur die Freunde. Das sind nicht nur die Menschen unserer Gemeinde. Das sind nicht nur die in meiner Familie. Das sind auch die Unfreundlichen, die Unfähigen, die vom Weg Abgekommenen. Das sind auch die draußen. Und genau das gleiche Prinzip, das gilt auch, wenn Paulus dann auffordert, besonders betet für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen. Für Eltern und Lehrer, für Polizisten und Manager, für Trainer und Ärzte, Gewerkschaftsbosse und Banker. Betet für Angela Merkel und Sigmar Gabriel, für Präsident Obama, und für den türkischen Ministerpräsidenten, für den Bürgermeister Joachim Lesicke, für die Politiker von den Grünen und für die von den Linken, für die von der FDP und die von der AfD. Einige haben eben, als ich einige vorgelesen habe, das Gesicht verzogen. Ärgert ihr euch über die eine oder andere Partei, die ich genannt habe? Aber unser Gebet ist doch keine Sympathie-Kundgebung. Es geht doch gar nicht darum. Wir beten nicht nur für die, von denen wir meinen, sie würden es am besten machen. Wir sollen für alle beten, die Verantwortung haben. Ja, vielleicht gerade für die, von denen wir denken, wie sind die denn eigentlich in ihr Amt gekommen? Die haben ja keine Ahnung von ihrem Fachgebiet. Wahrscheinlich nur weiß nicht wie. Gerade die schlechten Politiker haben es ja noch mehr nötig, dass wir für sie beten. Und wir können für sie beten, da wir ja nicht dafür beten sollen, dass sie jetzt erfolgreich sind. Es geht auch nicht darum zu beten, welches Land einen Krieg gewinnt oder welcher Politiker eine Wahl gewinnt, sondern es geht darum, dass alle von Gottes Geist gelenkt werden, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und dass auf diese Weise Friede herrscht im Land und in der Welt. Sonst kommen wir ja ganz schnell zu den merkwürdigen Verhältnissen wie zur Zeit des Ersten Weltkrieges, wo die Deutschen für den deutschen Sieg beten und die deutschen Bomben segnen und die deutschen Soldaten und die Franzosen, die französischen. Und was soll Gott dann tun? Das kann doch nicht der Sinn des Gebetes sein. Auch nicht für die Obersten. Ich habe eine lustige Geschichte, eine witzige kleine Geschichte gefunden beim Dichter Wolf-Dietrich Schnurre mit der Überschrift Die schwierige Lage Gottes. Und die Geschichte geht so: Und verschone uns mit Feuer, Missernten und vor allem verschone uns vor diesen schrecklichen Heuschreckenschwärmen, die unsere Felder verwüsten und abfressen. So beteten die Farmer in ihrer Kirche am Sonntagmorgen. Zur gleichen Zeit, so heißt es da in der kleinen Geschichte, hielten die Heuschrecken an jenem Morgen einen Bittgottesdienst ab. in welchem sie das Gebet der Versammelten, in welchem das Gebet lautete: Und schlage, Herr, den Feind mit Blindheit, auf dass wir nicht umkommen und das Geschenk deiner Gnade in Ruhe auf den Feldern abnagen können. Natürlich eine lustige Geschichte. Aber es zeigt, dass es Gebete gibt, wenn sie egoistisch sind, die sind eher vom Teufel. Es sind verkappte, egoistische Wunschträume, in denen es nur um unseren Sieg und unser Wohlwollen geht. Darum geht es nicht. Darum sagt Paulus, vor allen Dingen betet und betet für alle Menschen und betet für alle Regierenden. Manchmal beten wir, weil wir selbst den Vorteil sehen. Wie der Junge, der kleine Junge, der in seinem Bett liegt und der weiß, die Mama guckt abends immer noch mal durch die Tür, was ich so mache, und der dann laut betet: Lieber Gott, mach meiner Mutter doch klar, dass sie mir endlich einen Roller kaufen soll. Wir dürfen das Gebet nicht instrumentalisieren für uns selber. Im Gebet geht es nicht um unseren Egoismus. Es ist ja sogar wirklich umgekehrt, dass Paulus bei dieser Aufforderung, für die Regierenden zu beten, gerade den bösen, selbstherrlichen Herrscher vor Augen hatte. Die Diktatoren, wie der Kaiser damals in Rom, der sich für göttlich hielt, der sich für einen Mittler hielt zwischen Gott und der Welt. Und Paulus macht deutlich und nimmt Stellung: Nein, das ist er nicht, es gibt nur einen Mittler und das ist Jesus. Es gibt nur einen Gott und das ist nicht der Kaiser. Darum sollen wir ja nicht zum Kaiser beten, sondern für den Kaiser. Und das macht deutlich, er ist ein Mensch wie wir und er braucht auch das Gebet und wir holen ihn damit vom Sockel herunter. Christen beten nicht, dass das korrupte Machtsystem in Rom oder wo auch immer bestehen bleibt. Sie beten nicht, dass der Koch des Kaisers ihm gutes Essen macht. Sie beten, dass Freiheit herrscht und Recht und Gerechtigkeit. Und sie beten dafür, dass alle die Wahrheit Gottes erkennen können. Dabei gilt es auch, das Unrecht beim Namen zu nennen. Wer das nicht tut, der sündigt auch. Das Gebet für die Obrigkeit, für die Regierenden, fiel den Christen damals bestimmt nicht leicht. Es war ja schon zu ersten Verfolgungen gekommen. Und jetzt geht es darum, wie sehe ich den anderen? Das Gebet für unsere Feinde, das Gebet für alle Menschen, ist, wenn wir es wirklich tun, immer eine Herausforderung. Wir brauchen jetzt nur denken, für wen würde ich am wenigsten gern jetzt beten? Wer, denke ich, der hat mein Gebet überhaupt nicht verdient? Wenn wir für diesen Menschen jetzt beten, ihn segnen, darauf liegt Gottes Segen. Vielleicht haben wir auch gerade Krach mit jemandem, mit unserem Freund, mit unseren Eltern, mit unserem Ehepartner. Jetzt für ihn beten, ihn segnen. Betet für alle Menschen. Die Perspektiven, die Paulus für das Gebet eröffnet, gehen weit über persönliche Bedürfnisse und Wünsche hinaus. Er hat das Reich Gottes vor Augen. Das ist ja die Gemeinde Jesu. Und wer so wie beim Vater unser betet, der um das Reich Gottes, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dessen Gebet endet einfach nicht bei den eigenen familiären Problemen, bei den eigenen Krisen, sondern es geht weiter. Und das verändert uns. Und es nimmt uns hinein in den Plan Gottes mit seiner Welt. Wir sollen beten. Wir wollen uns heute wieder neu ermutigen lassen zum Gebet, zum privaten Gebet und zum Gebet im Gottesdienst. Es gibt einen Witz, da sagt ein Kapitän in Seenot: Jetzt hilft nur noch beten. Worauf die anderen entsetzt fragen: Was? Sind wir schon so weit? Manchmal denken wir so: Jetzt hilft nur noch beten, das muss ja ganz schrecklich sein. Paulus aber sagt: Darum will ich, dass ihr vor allen Dingen als erstes betet. Lasst uns beten, denn das Gebet ist das Erste und Wichtigste. Lasst uns beten für alle Menschen und alle Herrscher. Denn Gott will, dass alle gerettet werden, dass allen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.